Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Episode 400, Jubiläumsfolge, heißt wieder einen Gast aus der Formel E im Podcast zu begrüßen. Heute sprechen wir mit Florian Modlinger, Gesamtprojektleiter Formel E und Teamchef bei Porsche. Wir reden mit ihm über seine Karriere im Motorsport und über die Vergangenheit sowie die Zukunft der Formel E-Weltmeisterschaft. Das ganze Interview sowie weitere Entwicklungen aus der Welt der Formel E gibt es jetzt. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Das ist unsere 400. Folge. Wir sind ehrlich, wir sind ein bisschen unchronologisch, aber das ist faktisch für uns unsere 400. Folge vom E-Pod. Nochmal herzlich willkommen dazu. Natürlich auch Tobi Würz, der, ja, nicht alle, aber mehr Folgen auf jeden Fall mitgemacht hat von diesen 400 als ich. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ich meine, wir haben ja dann später, das können wir auf jeden Fall anteasern noch in diesem Jahr, 10 Jahre E-Pod, aber gibt's was von 400 Folgen, jetzt sind's ja schon etwas mehr, die speziell sind, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Boah, besonders speziell fand ich die Episode, die ich dann aus dem Hut gezaubert habe, als bekannt gegeben wurde, dass die Valencia-Testfahrten nicht stattfinden und stattdessen nach Madrid verlegt werden. Da habe ich dann in aller Eile noch schnell eine kleine 15-Minuten-Episode aufgenommen. Das auf jeden Fall. Wir hatten auch mal einen Beginners-Guide gemacht und den Episode 0 genannt mit Daniel Goggi, wo wir die Grundlagen der Formel E erklärt haben. Und natürlich auch unsere Weihnachtsepisoden, die wir immer machen. Das sind schon alles sehr, sehr spezielle Episoden gewesen. Also da jetzt eine rauszupicken, würde ich sagen, ist extrem schwer.
Das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, für mich bleibt halt doch irgendwie in Erinnerung, speziell natürlich, wie ich dann hier zu diesem Podcast zugestoßen bin, ja, die Schlüsselübergabe mitgemacht habe, Tobi Blum zu mir. Und das ist ja schon in gewisser Weise eine Veränderung für diesen Podcast gewesen, keine Frage. Und ich meine, ich habe ja nur einen Minimalsanteil fast schon geliefert von 400 Folgen. Aber diesen Podcast jetzt auch schon über eine gewisse Zeit zu begleiten, ist schon was Tolles. Und vor allen Dingen dann auch, wenn man eine Zahl dann liest, 400, das ist schon wirklich Wahnsinn. Und wie schon angesprochen, 10 Jahre E-Pod folgt dann auch noch in näherer Zukunft. Das können wir hier schon mal vorwegnehmen, dass es dann natürlich auch zu einer weiteren Jubiläumsfolge kommt. Wir haben auch viel zu vermelden. Und es wird sicherlich bei einigen Teams oder auch Fahrern deshalb auch gefeiert. Und warum und weshalb, gibt's im Newsüberblick.
Neuer Fahrer. Opel hat mit Theo Pourchaire seinen ersten Stammpiloten für die Formel E Debütsaison 2026/27 präsentiert.
Neues Team. Max Günther soll einem Medienbericht zufolge bei Envision Racing unterschrieben haben. Welcher Fahrer für ihn Platz machen muss, ist noch nicht bekannt.
Kein neuer Fahrer. Citroën behält sein Fahrerduo. Nick Cassidy und Jean-Éric Vergne werden auch in der kommenden Saison für die französische Marke in der Formel E starten.
Neuer Termin. Die Formel E verlegt das Monaco-Rennen 2027 um 2 Wochen nach vorne und verlängert den Vertrag bis 2031.
Neue Strecke. In einem Meeting der Teamchefs in Tokio wurde für Saison 13 ein zusätzliches Rennen auf der Formel 1 Rennstrecke in Barcelona diskutiert.
Neuer Test. Die Teams planen einen gemeinschaftlichen privaten Valencia-Test vor den offiziellen Testfahrten in Madrid, der jedoch hinter verschlossenen Türen stattfinden soll.
Und neuer Fortschritt. Mahindra Racing ist nun auch endlich mit seinem Gen 4 Auto auf der Strecke gewesen.
Ich habe schon angesprochen, nach dem News-Überblick sprechen wir mit Florian Modlinger in Folge 400 und ihn begrüßen wir hiermit und bedanken uns natürlich auch für die Zeit.
Hallo Luca, hallo Tobias.
Dann fangen wir direkt mal an mit der ersten Frage. Ich glaube, das ist ziemlich einfach, aber da fragt man sich natürlich, wie man in den Motorsport kommt und wie deine Karriere angefangen hat und vor allen Dingen, wie die erste Verbindung ist zum Motorsport. Wie war deine?
Ah, das ist schon lange her. Da können wir 22 Jahre zurückgehen. Das war während meiner Studienzeit. Ich habe an der TU München Maschinenbau studiert und habe mich da relativ frühzeitig in die Aerodynamik-Richtung spezialisiert. und habe da von meinem Professor eine Semesterarbeit angeboten bekommen, für einen Supersportwagen das Aero-Konzept zu entwickeln. Und ich hatte aber leider schon an einem anderen Lehrstuhl zugesagt, für eine Semesterarbeit einen Kühlschrank oder eine Kühltechnologie in Finnland weiterzutreiben. Musste da dann wieder rauskommen, weil mich natürlich das Supersportwagen-Thema so dermaßen interessiert hat, dass das für mich der logische Schritt war. Und im Endeffekt habe ich da als Student noch im Windkanal der TU München das Aero-Konzept des Gumpert Apollo entwickeln dürfen. Und der Roland Gumpert war ja im Endeffekt früher Audi-Sportchef und der Fahrwerksentwickler des Gumpert Apollo, Herr Uwe Bleck, ist damals auf einem Audi RS4 Langstrecke gefahren und die 24 Stunden. Und das war im Endeffekt mein erster Kontakt zum Motorsport. Ich bin dann, bei BMW in der Aerodynamikabteilung die Diplomarbeit geschrieben habe und später dort auch meinen ersten Job hatte, nebenberuflich immer wieder an den Nürburgring und habe im Endeffekt mich in das Thema Motorsport über die Langstrecke und die 24 Stunden eingearbeitet.
Heute bist du natürlich klar mit der Formel E verbunden, jetzt auch schon einige Jahre. Wie und wann kamst du denn zum allerersten Mal mit der Formel E in Kontakt und was dachtest du anfangs über die Idee einer elektrischen Rennserie?
Also da habe ich zwei sehr einschlägige Erlebnisse. Einmal das allererste Rennen der Formel E, da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil wir waren zeitgleich am Lausitzring, hatten da ein DTM-Rennen. Und durch den Zeitversatz konnten wir da schön in der Früh im Audi DTM-Truck die Formel E verfolgen. Und da war eine Einführungsrunde, die nicht sonderlich schön aussah, als die Fahrzeuge im Endeffekt um den Kurs geschlichen sind. Das hat man, glaube ich, für Rennen 2 dann schon verändert. Und war sehr gewöhnungsbedürftig, war komplett neu. Die Fahrzeuge haben im Fernsehen extrem langsam ausgesehen. Ich bin aber dann in der Saison 1 auch direkt nach Berlin gefahren, weil ich mir die Autos vor Ort anschauen wollte und persönlichen Eindruck bekommen wollte. Und da muss ich sagen, hat sich das leider auch bestätigt, was am Fernsehen der erste Kontakt war. Es war ein super schöner Sommertag. Es war ein hervorragendes Rennen von Lucas Di Grassi, das er dominiert hat, meilenweit vor dem Rest. Die Autos haben langsam auf der Strecke ausgesehen und in der Sonne auf der Tribüne hinter mir haben teilweise die Zuschauer geschlafen. Das war mein erster Eindruck der Formel E. Und ich bin nach Hause gefahren und habe mir überlegt, ob ich dort in Zukunft arbeiten könnte und habe diese Frage zu dem Zeitpunkt mit einem klaren Nein beantwortet.
Du hast es schon angesprochen, DTM lange mit dabei gewesen, auch dann in der Langstrecke unterwegs gewesen oder GT-Sport generell und sogar auch beim Rallycross mit Matthias Ekström unterwegs gewesen. Was ist denn jetzt so die größte Herausforderung in der Formel E im Vergleich dann auch zu den unterschiedlichen Rennserien, die du schon so begleiten konntest über die letzten Jahre? Zum Glück muss man so sagen, dass die Formel E sich ja so weit entwickelt hat, dass die Leute auf der Tribüne zumindest nicht mehr schlafen.
Definitiv. Und ja, ich durfte sehr viel im Motorsport sehen, von GT3 über GT1, lange Jahre in der DTM mit den Class-1-Fahrzeugen. Rallycross, was sehr extrem ist und ein sehr kleines Team ist und ein ganz anderer Sport, aber auch die Extreme E. Für mich war immer klar, mich hat es immer mehr definitiv in den schnellen Sprint-Racing-Sport gezogen. Ich bin kein Mensch, der gerne Kompromisse macht, also auch ungern ein Auto abstimmt für 2 oder 3 Fahrer, sondern wirklich keine Kompromisse, Peakleistung, ein Fahrer mit einem Fahrzeug. Und die Formel E, wenn ich die vergleiche, kommt am nächsten, da wird man sich jetzt wundern, der DTM mit den Class-1-Fahrzeugen. Warum? Ein sehr schneller Sport, sehr schnelle Entscheidungen. Man versucht wirklich die letzten Hundertstel, Tausendstel aus dem Auto zu holen, weil es sehr, sehr eng zugeht. In der DTM hatten wir 3 Premium-Hersteller auf höchstem Niveau mit Teams und Fahrern auf höchstem Niveau, wo das Feld im Qualifying extrem eng zusammenlag. Und das Gleiche haben wir in der Formel E. Formel E, ein super Hersteller, sehr performante Teams und natürlich ein hochklassiges Fahrerfeld, wo es wirklich im Qualifying um die letzten Tausendstel Sekunden teilweise geht, um in die Duelle zu kommen. Und im Rennen ein sehr kurzes, kurzweiliges Rennen, in dem jede einzelne Entscheidung sehr wichtig ist. Und da fühle ich mich persönlich wohl, diesen Sport liebe ich. Und deswegen würde ich die Formel E vom reinen Sport am nächsten mit dem vergleichen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, im Endeffekt mit dem engen Feld, mit dem hohen Competition-Level der DTM unter Class-1-Zeiten.
Wo wir das hier aufnehmen, das Interview, können wir dich sehen. Und als Hintergrund hast du Bilder aus London von letzten Jahr World Champions 2025. Es ist auch tatsächlich das, was du rückwirkend als deinen bislang größten Erfolg in der Formel E bezeichnen würdest. Der Team- und Herstellertitel letztes Jahr mit Porsche.
Boah, ich hatte mir immer als Ziel gesetzt, ganz klar, als ich bei Porsche angefangen habe, mit Porsche Weltmeister zu werden. Das war mein Ziel, mein Antrieb. Und ich hatte in den vergangenen Karriereschritten, auch in der DTM, immer das Ziel, alle Titel einer Serie mit diesem Hersteller zu gewinnen. Und das war auch mein Ziel mit Porsche. Wir haben 24 in Saison 10 mit Pascal den Fahrertitel gewonnen und in Saison 11 die beiden anderen WM-Titel, das erste Mal der Herstellertitel, der letztes Jahr das erste Mal zu vergeben war. Ich würde für mich sagen, ja, letztes Jahr war mega mit dem Team, mit allen zusammen das zu erreichen. Es war sehr, sehr Spezielles. Aber wie man dorthin gekommen ist, auch speziell zu dem Fahrertitel in Saison 10, wie wir London angegangen sind, wie Pascal abgeliefert hat und wie im Endeffekt im allerletzten Moment das entschieden wurde, dass er den Titel einfährt, war schon auch sehr, sehr speziell. Wenn ich da an Saison 11 zurückdenke, da waren wir schon in der Mitte des Rennens eigentlich klar, als es für Nissan nicht so gut gelaufen ist, dass wir die Titel mit nach Hause nehmen. Und da war ein bisschen die Spannung weg. Und mit Pascal war es wirklich in Saison 10 bis zur letzten Runde das Adrenalin hoch. Und das ist eigentlich das, was ich liebe, wenn man unter Druck bis zum Schluss um was kämpft und das dann erreicht.
Deshalb kann ich mir vorstellen, um das mal anzusprechen, Lieblingsstrecke oder Lieblingsland, dass London sicherlich ein großer Teil dieses Teams auch sicherlich als Lieblingsstrecke oder Lieblingsland als Austragungsort der Formel E bezeichnen wird. Hast du neben London, um das jetzt vielleicht nochmal vorwegzunehmen, vielleicht ist es ja gar nicht London, aber hast du deine Lieblingsstrecke oder Lieblingsland? Ich meine, in der Formel E kommt man ja dann doch sehr weit und sehr gut rum.
Es gibt sehr, sehr viele schöne Strecken und Strecken, mit denen man tolle Erinnerungen verbindet. Und wenn ich nur eine sagen könnte, dürfte, dann wäre es für mich Mexiko. Mexiko ist einfach Wahnsinn von den Fans auf den Tribünen, die Lautstärke und die Erfolge, die wir dort eingefahren haben. Der erste Doppelsieg mit Porsche in Saison 8, dann dominante Vorstellungen in den weiteren Jahren auch. Aber auch mit Audi waren wir in Mexiko schon erfolgreich. Heißt, zu Mexiko habe ich eine sehr spezielle Bindung und auch zu den Fans, weil die ihre Leidenschaft ausdrücken, Menschenscharen vor den Boxen stehen, den Fahrern zujubeln. Mexiko ist für mich immer ein Highlight und ein sehr, sehr individuelles, persönliches Erlebnis, wo ich sehr gern hinreise.
Dann mal ganz hypothetisch gesprochen, wenn du es entscheiden könntest und nichts anderes eine Rolle spielen würde, wo könnte oder sollte die Formel E deiner Meinung nach denn mal unbedingt ein Rennen fahren?
Da muss ich natürlich jetzt überlegen, was Sinn macht, wenn ich jetzt Richtung Gen 4 denke, die Stärken dieses Autos. Wenn man die bis wirklich ins letzte Detail treibt, dann kommen da Strecken auf den Plan, die auch schon in der Presse waren, die diskutiert wurden, wie Nürburgring. Nürburgring wäre eine Strecke, da würde das Gen 4 Auto natürlich massiv alle Vorteile ausspielen. Da kommen aber auch Gedanken an den Adria Raceway, der jetzt vielleicht nicht so präsent ist. Da kommen Strecken in den Kopf wie Ungarn, Budapest, Hungaroring. Finde ich sehr spannend. Fühle ich mich auch immer wohl, ist eine super mega Strecke, bietet klasse Sport und eine Strecke, die ich finde, die extrem gutes Racing bietet, weil man unterschiedliche Linien wählen kann und die Kurvenkombinationen von außen, innen super aufeinandertreffen, wäre der Hockenheimring. In Hockenheim mit dem Gen 4 Auto ein Rennen zu fahren, ich glaube, das wäre ja so ein kleiner Traum auch.
Vielleicht, je nachdem, erfüllt sich das ja. Das ist halt die Frage, wie die Entwicklung der Formel E sich ja auch begibt. Das haben wir ja auch gesehen in den letzten Jahren. 12 Jahre haben wir die Serie jetzt schon am Laufen. Hat sich natürlich auch viel weiterentwickelt. Wir haben es schon angesprochen, Gen 4. Gibt es denn aus deiner Sicht sowohl an der Technik, klar haben wir viele Entwicklungen gesehen, aber hat das da auch ein bisschen die Wahrnehmung innerhalb der Motorsport-Bubble was geändert, auch, sag ich mal, Porsche intern. Ich meine, die Formel E ja sehr erfolgreich, keine Frage. Aber wie ist die Anerkennung innerhalb der Motorsport-Welt? Es ist ja immer noch, wenn man zumindest von außen aufblickt und fragt, Formel E, ja, das ist doch diese Elektrorennserie. Deswegen würde mich das mal sehr interessieren.
Ja, da muss ich auch dazu sagen, wenn man sich das Publikum an der Rennstrecke anschaut auf den Tribünen, ist es schon ein Unterschied, was ich in der Vergangenheit gewohnt war. Mir wird es auch selbst immer wieder bewusst, wenn neue Gäste oder Leute an der Rennstrecke sind und mir in London zum Beispiel auf Startziel sagen, hey, Wahnsinn, was da auf der Tribüne, wie viele Familien, wie viele Jugendliche, bunt durchgemischt. Ich glaube, das einfach auch historisch bedingt in der DNA der Formel E, dass man den Sport erstmal in die Städte gebracht hat, was keine andere Rennserie so möglich machte oder die Möglichkeiten hatte, eine andere Zielgruppe zu erreichen. Und dann natürlich, wenn man sich die konventionellen Petrolheads und Racing-Fans anschaut, da hat sich die Formel E natürlich erstmal sehr, sehr hart die Lorbeeren verdienen müssen und Glaubwürdigkeit erlangen müssen. Und diese Glaubwürdigkeit, ich glaube, meine Meinung ist da, die ist mit dem Gen 4 Auto da. Die Performance ist da. Ab diesem Zeitpunkt können wir sagen, dass die voll elektrischen Fahrzeuge, Rennfahrzeuge wie auch Straßenfahrzeuge angekommen ist. Die Performance ist da. Und das wird einen Unterschied in meinen Augen auch machen, wenn man diese konventionelle Bubble der Racing-Fans sich anschaut, weil das Auto einfach wahnsinnig schnell ist. Selbst wenn man das erste Mal an der Strecke ist, das Auto auf einen zuspringen sieht aus den Kurven raus, bekommt man Gänsehaut. Und da war für mich das eindrücklichste Beispiel auch Mechaniker, die die Entwicklung unterstützen, die schon viel gesehen haben, die in der Vergangenheit Formel 1 gemacht haben, die LMP1 gemacht haben und die vom ersten Test nach Hause gekommen sind und zu mir gesagt haben, Florian, das Auto ist der Wahnsinn. Wir hatten Gänsehaut, als wir das erste Mal gesehen haben. Das ist so schnell, das Ding. Und das zeigt mir, also diese Begeisterung von Leuten, die vorher wirklich auch intern sehr kritisch der Formel E gegenüber waren. Der Speed beeindruckt einfach und reißt auch Fans, die eventuell sehr, sehr skeptisch der Formel E gegenüber waren, schon mit. Und ich glaube, das ist auch den Eindruck, den ich so in den sozialen Netzwerken mitnehme. Das Auto hat da schon Eindruck hinterlassen.
Welcher Aspekt der Formel E findest du denn, sollte grundsätzlich mal stärker thematisiert werden? Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche wichtigen Themen, die aktuell kaum beleuchtet werden und daher so ein bisschen untergehen, wo du als jemand, der natürlich extrem im Thema drin ist, sagst, das sollte man vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus rücken?
Für mich sind da zwei Themen. Also ein Thema ist natürlich, die Formel E ist hochgradig komplex. Für mich eine der komplexesten Rennserien, die es weltweit gibt. Wenn man überlegt, was an so einem Fahrzeug alles performance-relevant ist, von dem Standard-Fahrwerks-Setup über die Hardware, aber auch über die Software, die Softwarefunktionen, wie viele Softwarefunktionen in so einem Fahrzeug stecken, wann die zu welchem Zeitpunkt in welcher Kurve aktiv sind. Und da kommt jetzt das, was eigentlich sehr wenig thematisiert wird, welche Fähigkeiten da ein Fahrer mitbringen muss. Der muss nicht nur schnell Auto fahren und das Fahrzeug am Limit bewegen, der muss auch verstehen, welche Tools er wann in welcher Kurve wie nutzen kann, welche Settings und Parameter er ändern muss, um das Maximale aus dem Auto zu quetschen. Heißt einmal diese Komplexität, die Anforderungen an den Fahrer, wie hoch die sind, das ist für mich eine Thematik. Und das Zweite, was aber mehr aus der technischen Richtung kommt, was einfach beeindruckend ist, wenn man sich überlegt, wie wenig Energie am Start in so einem Formel-E-Auto steckt, verglichen zu einem Formel-1-Auto. Wir sprechen von 38,5 Kilowattstunden. Das sind 4 Liter Sprit ungefähr. Heißt, wenn ich einen Formel-1 nehme und den losschicke mit 4 Litern Kraftstoff, dann sprechen wir von der gleichen Energiemenge. Und wir fahren da in Monaco 50, 52 Minuten Rennen. Und so ein Formel-1-Auto mit 4 Liter Sprit kann sich jeder selbst ausrechnen, wie weit so ein Auto kommen würde. Und diese Gesamtfahrzeugeffizienz mit wie wenig Energieeinsatz, wie lange wir ein Rennen fahren, das ist eigentlich ein Thema, das man viel breiter an die Masse noch bringen müsste, in meinen Augen.
Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal abseits davon. Wir haben schon ein bisschen die Fans angesprochen, aber nicht jeder kann ja immer vor Ort sein. Deswegen gucken wir mal so ein bisschen auf die TV-Situation der Formel E in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man kann aber auf jeden Fall sagen, es ist sehr unbefriedigend. Also man früher ja auch bei ProSieben gelaufen, das ist leider ja dann nicht so weitergegangen. Gibt es da was, was man da deiner Meinung nach verbessern kann? Denn ich sag mal so, für die Sponsoren der Formel E selber, als auch für euch als deutsche Hersteller, ja, der deutsche Markt oder generell der deutschsprachige Markt, sicherlich sehr, sehr wichtig.
Ja, ganz klar, definitiv, wie gerade erwähnt, nicht zufriedenstellend. Und daran müssen wir in Zukunft arbeiten. Und damit meine ich nicht, wie klasse DF1 das Thema überträgt, rüberbringt und den Einsatz, den sie bringen. Da geht es einfach von der Formel E global drum, im Dachraum einfach mehr zu tun, Awareness zu schaffen und einfach die Reichweite und die Masse zu erreichen. Und das sind wir momentan noch nicht. Da hängen wir im Dachraum massiv hinterher, verglichen zu anderen Ländern, zu anderen Märkten. Und in meinen Augen muss da für die Zukunft definitiv was passieren.
Thema Gen 4, wir hatten es ja eben auch schon, sehr viel Resonanz auch erhalten. Was erhoffst du dir grundsätzlich von der Gen 4-Einführung in der kommenden Saison für die Rennserie? Ist das der Step, der dann tatsächlich bei den Hardcore-Motorsport-Fans dann auch den Schalter umlegt? Oder was erwartest du?
Für mich definitiv ja, was das technische Produkt angeht. Das technische Produkt ist für das, was wir an Cost Cap und Budgetdeckel haben, enorm performant. Wir sprechen von knapp 820 PS. Wir sprechen von einem signifikanten erhöhten Abtriebslevel, permanenten Allradantrieb mit aktiven Differentialen an der Vorderachse und Hinterachse, mit einer Rekuperationsleistung von bis zu 700 Kilowatt. Heißt, das technische Produkt ist performant und am technischen Produkt wird es definitiv nicht scheitern. Drumherum muss das Sportliche passen, das Kommerzielle passen, die Streckenauswahl passen, die Streckenlayouts passen. Es wird auch auf Strecken, wo wir jetzt schon gefahren sind, wird es Änderungen geben müssen, damit es zum Gen 4 Fahrzeug passt. Was mich sehr positiv stimmt nach den ersten Tests, weil das überlegt man natürlich auch immer, wenn das Abtriebslevel steigt, wie dicht man wirklich hinterherfahren kann. Und das haben wir mit ein paar Autos probiert. Auf einer Strecke, wo man eigentlich denken würde, wuch, das wird kritisch, da dicht am Vordermann dran zu bleiben. Aber das hat super ausgesehen. Das hoffe ich, dass auf allen Strecken so umgesetzt werden kann. Und dann wird es spannendes Racing geben. Aber ganz klar, sportliches Format und Streckenlayouts, die gilt es natürlich auch noch zu ticken. Und da warten wir jetzt, wie die Streckenlayouts final aussehen werden für die Saison 13 und das erste Gen 4-Jahr.
Ja, das erste Gen 4-Jahr bringt ja auch ein neues Rennformat beziehungsweise auch komplett neues Rennwochenendenformat mit dem sogenannten E-Prix Unleashed, also dem neuen Sprintrennen. Was hältst du von dem Konzept dieses neuen Sprintrennens? Und um auch nochmal da zu blicken, ist es vielleicht auch etwas, um noch mehr Fans an die Bildschirme und auch an die Strecke zu locken, weil die Rennen nochmal so viel anders sind als die klassischen Formel-E-Rennen?
Für mich ist es ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ich vergleiche den Schritt fast, wenn wir zurückgehen, mit dem Schritt, als das Qualifying umgestellt wurde. In der Vergangenheit, als wir diese Quali-Gruppen hatten, war sehr viel Gambling und wie die Streckenbedingungen zu welchem Zeitpunkt waren. Und das wurde umgestellt in ein faires Qualifying-Format, das extrem spannend ist, speziell in den Duellen, wo Fahrer und Fahrzeug wirklich am maximalen Level operieren, um die letzten Tausendstel rauszuholen gegenüber den Konkurrenten. Und dieses Sprintformat wird auch richtig zeigen, was die Fahrzeuge fast flat out als Kombination Fahrer-Maschine können. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein, die Glaubwürdigkeit. Es gibt viele Fans da draußen, die in der Racing-Welt das konventionelle Racing gewöhnt sind, obwohl es auch in anderen Serien Reifensparen, Spritsparen gibt. Aber das Energiemanagement war halt immer sehr präsent und dominant in der Formel E, gehört auch zur Formel E. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Kompromiss, dass man an einem Tag diese DNA und dieses Energiemanagement beibehält, aber an dem anderen Tag eines Doubleheaders klar zeigt, was das Auto in einem normalen Sprintformat fast flat out kann und unter Beweis stellt.
Dann haben wir mal richtig starke Eindrücke bekommen, nicht vom Cockpit, sondern mal außerhalb von Florian Muttlinger. Wir bedanken uns nochmal für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.
Er wird kommende Saison als Erster in Gelb fahren, nämlich Theo Pourchaire. Da sind wir nicht bei der Tour de France, sondern wir sind bei Opel gelandet in der Formel E, nämlich der Formel 2 Champion von 2023. Er wird eben der erste Opel-Fahrer der Formel E-Geschichte werden. Schauen wir ein bisschen auf die Erfahrung von Theo Pourchaire in der Formel E. Nämlich da hat er reichliche gesammelt. Nämlich 2022 war er schon Entwicklungsfahrer der Gen 3 Autos bei Spark, dem Chassishersteller. Danach fuhr er in Jeddah und Miami das Rookie-Training für Maserati MSG Racing. Und damit bleibt er in gewisser Weise weiterhin bei Stellantis im Konzern, nämlich war er auch schon jetzt bei Citroën und wird dann auch jetzt nächste Saison bei Opel mit an den Start gehen. Tobi, Theo Porcher, ja, kein unbeschriebenes Blatt in der Formel E, deshalb die Verpflichtung, zumindest sehe ich das als sehr logisch an.
Ja, genau. Theo Porcher gehört ja auch zum Nachwuchsprogramm des Stellantis-Konzerns, fährt ja auch für Peugeot in der Langstreckenweltmeisterschaft WEC in der Hypercar-Klasse und war schon in der Vergangenheit bei diversen Formel-E-Testfahrten mit dabei. Ich habe ihn auch schon zweimal tatsächlich im Stellantis-Entwicklungsauto gesehen, in Le Castellet in Frankreich, als die offizielle Vorstellung des Gen-4-Autos stattfand. Da durfte er den Boliden damals in Opel Lackierung oder Folierung bewegen und ich bin auch Mitte Juli bei Testfahrten von Citroën gewesen in Südspanien. Auch da war Theo Porcher vor Ort und hat denselben Wagen da bewegt, da allerdings dann in Rot, in den Farben von Citroën. Muss man ja sagen, das ist ja, auch wenn die beiden Marken Wert drauf legen, eigene Markenauftritte hinzulegen, es ist der Stellantis-Antriebsstrang, den beide Marken sich teilen. Es ist auch dasselbe Entwicklungsfahrzeug, das für die Stellantis-Entwicklung verwendet wird. Wie gesagt, das ist mal in gelber Lackierung, mal in roter Lackierung. Das ist eigentlich auch schon der große Unterschied. Ansonsten, wie gesagt, das Auto unter der Verkleidung ist dasselbe. Und ja, Theo Porcher jetzt als erster Opel-Fahrer in der Formel E bekannt gegeben worden. Der Teamkollege von ihm steht aktuell noch nicht offiziell fest. Man hört allerdings schon seit Monaten im Paddock, dass Mitch Evans da der Top-Favorit ist. Bei dem ist ja auch klar, am Saisonende wird er nach 10 Jahren Jaguar TCRS Racing verlassen. Und der wäre doch der richtige, auch erfahrene Formel E-Fahrer für Opel, die sich auch einiges direkt ausrechnen, Luca, in der Formel E.
Ja, definitiv und vor allen Dingen ja auch eine Marke etablieren wollen erstmal in der Formel E, keine Frage. Und vor allen Dingen, wenn du mit einem neuen Piloten, zumindest als Stammpilot Theo Porcher in den Start gehst und dann mit Mitch Evans, der in dem Opel-Kosmos wohl eine wichtige Rolle spielen soll, als zweiten beziehungsweise dann sicherlich als Topfahrer dann verpflichten kannst, wäre das definitiv etwas, was man in Richtung Saison 1 für Opel und der ersten Gen 4-Saison mal als Ausrufezeichen senden kann. Und wir machen weiter im Formel-E-Fahrermarkt, nämlich kündigt sich dort wohl eine Überraschung an. Maximilian Günther soll DS Penske nach Saison 12 verlassen und bereits schon einen Vertrag bei Envision Racing unterschrieben haben. Das berichteten die Kolleginnen und Kollegen von The Race. Eine offizielle Bestätigung seitens Penske oder Envision steht jedoch noch aus. Offen ist auch noch, ob Maximilian Günther bei Envision Sebastian Buemi oder Joel Eriksson ersetzen würde. Das muss man sagen, ist dann schon etwas überraschend. Ich habe schon eingangs gesagt, Maximilian Günther, auch da den Farbwechsel von DS zu Envision Racing. Interessant ist, kommen wir gleich auch noch zu besprechen, beim Thema Kalender und WEC, Tobi, wie wahrscheinlich ist es, um mal die Ausgangsfrage damit hier zu stellen, dass Sebastian Buemi ersetzt wird bei Envision Racing?
Also das finde ich tendenziell sehr unwahrscheinlich. So leid mir das für Joel Eriksson tut, der gar keine schlechte erste Saison als Stammfahrer fährt. Aber wenn es richtig sein sollte und Maximilian Günther bei Envision unterschrieben hat, kann ich mir nur vorstellen, dass Sebastian Buemi sein Teamkollege wird, wie er das auch mal für eine Saison bei Nissan E-Dams gewesen ist. Müssen wir mal ein bisschen drauf gucken, wie kommt es eigentlich, dass Günther Penske verlässt, weil er soll ja eigentlich einen langfristigen Vertrag gehabt haben. Ausschlaggebend für den Wechsel sollen wohl die aktuell immer noch ungeklärten Zukunftspläne von Penske in der Gen-4-Ära sein. Es ist ein riesengroßes Fragezeichen, wie es mit Penske überhaupt weitergeht. Ich will jetzt hier nichts unken, aber das letzte Mal, als es so ein großes Fragezeichen hinter einem Team gab, das war Techita am Ende der Gen-2-Ära, da war das Team in der nächsten Saison gar nicht mehr da. Und das ist die Frage, wie es mit Penske weitergeht. Klar ist, DS Automobils steigt nach dem London Grand Prix aus. Stellantis hatten wir gerade eben auch schon als Thema, setzt stattdessen in der kommenden Saison mit Opel ein eigenes Werksteam ein. Und gut eine Woche ist es noch bis zum Saisonfinale von Saison 12. Und aktuell weiß man immer noch nicht, mit welchem Antrieb Penske in der kommenden Saison starten will, starten wird. Das, denke ich, ist eine Tatsache, die auf jeden Fall die ein oder andere Sorgenfalte auf das Gesicht von Penske-Fans treiben sollte. Lass uns mal gucken, welche Möglichkeiten Penske denn da überhaupt hat. Stellantis und auch Mahindra kann man, finde ich, ausschließen. Ja, Mahindra hat schon durchblicken lassen, dass man kein Kundenteam ausrüsten kann. Stellantis, die haben die Zusammenarbeit mit Penske ja extra beendet. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man da die Rolle rückwärts machen wird. Nissan hat auch keine Ambitionen gezeigt, neben Andretti ein weiteres Kundenteam auszurüsten. Die sind froh, dass sie mit Andretti jetzt ein Kundenteam haben. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dann da auf einmal nochmal zwei Antriebe für Penske aus dem Hut gezaubert werden. Blieben also nur noch Jaguar, Lola und Porsche. Jaguar macht zwar mit Envision weiter, könnte aber durchaus ein drittes Team beliefern. Lola hat jetzt schon 2 Jahre Formel-E-Erfahrung sammeln können, wäre aber vermutlich die schwächste der Optionen, was den Antriebsstand angeht. Und Porsche hat sich auch schon festgelegt auf seine beiden Werksteams und Cupra Kiro. Aber, ganz großes Aber, um das zweite Werksteam von Porsche wurde es in den letzten Monaten doch sehr still, insbesondere vor dem Hintergrund, dass man bei Porsche als Teil des VW-Konzerns ja auch finanziell nicht so gut dasteht und sparen muss. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es da möglicherweise doch noch die Rolle rückwärts gibt und man kein zweites komplett neues Team aufbauen wird, sondern dass da möglicherweise tatsächlich Penske in die Bresche springen würde und den Platz des zweiten Werksteams einnehmen könnte. Aber das ist reine Spekulation. Es fällt nur auf, dass es um diese beiden Themen, wie gesagt, Penske Zukunft und auch die Zukunft des zweiten Formel-E-Teams von Porsche, verdächtig still geworden ist in den letzten Monaten und wir überhaupt nichts vermelden können. Natürlich gibt es das eine oder andere Gerücht, aber was Konkretes ist da bislang noch nicht bei rausgekommen. Und Luca, man muss mal sagen, so langsam drängt ja auch die Zeit. Wir haben schon August. Wenn im November die Vorsaisontestfahrten stattfinden und im Dezember die Saison beginnt, da müssten doch so langsam mal ein paar Dominosteine fallen, oder nicht?
Also auf jeden Fall. Ich meine, nun das zur Einordnung, das Florian Modlinger Interview ist vor dem Wochenende von Tokio entstanden. Also von daher lag da auch noch eine Zeit dazwischen für die Leute, die sich jetzt fragen, weil man hätte auch was zum zweiten Werksteam fragen können. Deswegen nur mal kurz zur Einordnung. Aber du hast vollkommen recht. Das Thema allein Fahrer, du hast es angesprochen, das zweite Werksteam, wovon man wenig gehört hat und die Option Penske, die du jetzt aufgemacht hast, wäre zumindest aus meiner Sicht sinnvoll. Man arbeitet ja schon an anderer Stelle zusammen in den USA und ich sag mal so, die Verbindung, wenn man denn ein zweites Werksteam oder ein weiteres Kundenteam beim Porsche haben möchte, sind die Verbindungen und auch, ich sag mal, die Kontakte in Richtung Penske ja relativ kurz. Aber um mal zu Maximilian Günther zurückzukommen, weiß ich nicht, ob er, wenn dann im Rennen bei Porsche dann wäre, weil dafür muss man sagen, gibt's ja noch andere Piloten, wie zum Beispiel Ayat Can Güven, die ja in dieser Saison ja auch ihren Rennplan angepasst haben, damit sie dann auch in der Formel E starten können. Ob sie dann natürlich zum Zug kommen, ist eine andere Frage, aber das ist dann schon ein ziemlich kompliziertes Thema, aber wenn es schon zumindest laut Medienberichten in trockenen Tüchern sein sollte, wir können ja nicht sagen, es ist so, sondern sollte, dann müsste Maximilian Günther zumindest bei dem Thema aus dem Rennen sein. Wie siehst du das?
Dass schon die Nachricht, dass Günther wechseln soll, kam auch ziemlich überraschend, weil ich fest davon ausgegangen war, dass er bei Penske bleibt. Kurz zum Hintergrund, das Penske-Team in der Formel E heißt zwar genauso wie das Penske-Team in der IMSA beispielsweise, mit dem Porsche zusammenarbeitet, aber das sind zwei komplett getrennte Unternehmen. Das eine gehört Roger Penske, ist der Vater, das Formel E-Team gehört Jay Penske, seinem Sohn, das ist das frühere Dragon Racing-Team. Natürlich ist da der Name Porsche Penske durchaus eine Kombination, die bekannt ist. Aber ich glaube, so kurz sind die Wege dann doch in der Formel E nicht ganz, was das Thema angeht. Ich vermute, dass wir da auf jeden Fall in den kommenden 3 bis 4 Wochen auf jeden Fall Klarheit haben werden. Im Moment, weiß ich nicht, sieht's nicht so gut aus. Und man könnte sagen, mit Max Günther verlässt jetzt die erste Ratte das sinkende Schiff. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ein großes Fragezeichen steht für mich schon hinter der Zukunft von Penske in der Formel E.
Wir hatten im E-Pod bereits schon über dieses Gerücht gesprochen. Nun steht's fest, der Monaco E-Prix wird verlegt, nämlich anstatt vom 15. und 16. Mai 2027, also eine Woche nach dem Rennen von Berlin, wird er nun eine Woche vor dem deutschen E-Prix stattfinden, nämlich am 1. und 2. Mai. Damit geht die Formel E nämlich gleich zwei Terminkollisionen aus dem Weg, nämlich einmal die internationale Konferenz in Monaco, für die ebenfalls eben auch Hotelkapazitäten benötigt werden. Ist also logistisch schon mal ein Grund dafür, den Termin zu ändern. Und vor allen Dingen will man, und das ist eben auch ein positiver Effekt für die Fahrer, nämlich, dass das WEC-Rennen in Spa-Francorchamps, was für die Doppelprogramme für Sebastian Buemi und Nyck de Vries stehen, jetzt auch dann nicht mehr im Weg sind. Anderes Thema ist dabei auch noch die Verlängerung der Formel E mit dem Automobilclub von Monaco, nämlich bis 2031, Tobi. Das muss man sagen, ist ja schon ein längeres Commitment mit dem Fürstentum und mit dieser Strecke, das man jetzt hat, was schon echt dann damit lange geht.
Genau, richtig. Bis einschließlich Saison 17 wird die Formel E im Fürstentum antreten. Das war ja auch das erklärte Ziel. Man will mit Monaco quasi das Saisonhighlight etablieren. Nachdem er in den ersten Jahren ja im Zweijahresrhythmus gefahren ist, wurde das Rennen danach jährlich ausgetragen und jetzt hat man sogar einen Doubleheader, der jedes Jahr stattfindet. Und ich finde, das ist auch eine Kulisse, die der Formel E absolut steht. Monaco ist immer was Besonderes im Motorsport und wenn die Formel E da langfristig sich einen Platz sichern kann, finde ich, kann das nur gut für die Rennserie sein.
Die Formel-E-Teams testen gemeinsam in Valencia, nämlich die Teams wollen ihre Gen-4-Boliden vor dem offiziellen Test in Madrid gemeinsam testen. Es soll aber ausdrücklich um keinen offiziellen Test handeln, sondern eben einer, der privat organisiert ist, also nichts mit der Rennserie zu tun hat, sondern dass für die Teams sich dann einen Tag ihres Kontingents von zwei außerhalb von offiziellen Testfahrten dann eben nehmen können und diese auch stattfinden dürfen. Tobi, der Test wird vor verschlossenen Türen stattfinden, also wird man relativ wenig sehen. Bin ich mal gespannt, wie wenig man ja sehen wird, beziehungsweise was man dann sehen wird. Aber dieser Test erstmal wahrscheinlich für alle Teams, die dann daran teilnehmen werden, möchten, sonstiges, schon mal positiv, um die ersten, ich sag's mal, Kinderkrankheiten und ersten Hiccups schon mal aus dem Weg zu gehen.
Ja, das auf jeden Fall. Man muss ja unterscheiden, es gibt ja Hersteller in der Formel E, was ist zum Beispiel Stellantis, wie wir eben gesagt haben, ist aber natürlich auch Porsche, Jaguar, Lola, Nissan und Mahindra. Und es gibt die Teams, das sind natürlich auch dann die Kundenteams dabei. Die Kundenteams haben kein eigenes Entwicklungsfahrzeug. Das heißt, die kriegen erst jetzt irgendwann in der nächsten Zeit ihre Gen 4 Autos, bekommen dann die Antriebe von den Herstellern und müssen die dann quasi zusammenbauen und dürfen dann damit fahren. Für diese Fahrzeuge stehen ihnen nur eine sehr überschaubare Anzahl an Testtagen zur Verfügung. Und das ist natürlich in gewisser Weise schon ein Nachteil gegenüber den Herstellerteams oder gegenüber den Werksteams, die definitiv schon einiges an Erfahrung mit dem Gen 4 Boliden sammeln konnten. Und daher hat man da jetzt ihnen die Möglichkeit gegeben, zwei Tage pro Team nochmal zusätzlich testen zu dürfen. Ich finde es sinnvoll, dass man da sich nicht mit 10 Teams auf 10 verschiedene Rennstrecken verteilt, sondern tatsächlich das auch gemeinsam durchführt, ja, um da möglicherweise auch ein bisschen voneinander abgucken zu können, wie die Sachen funktionieren, bevor es dann tatsächlich zum offiziellen Vorsaisontest kommt, wo natürlich dann auch Medienvertreter und so weiter vor Ort sein werden und das Ganze dann auch kritisch beäugen werden und über jede Unzulänglichkeit, über jeden Fehler dann auch berichten werden. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll. Luca, du hast schon gesagt, müssen dann abwarten, was von diesen Testfahrten dann an die Öffentlichkeit dringt. Ich denke, es wird durchaus die ein oder andere Nachricht davon geben, möglicherweise sogar Rundenzeiten. Das hatten wir ja auch schon bei gemeinsamen Herstellertests, die vor einigen Monaten veranstaltet wurden, dass da Rundenzeiten bekannt wurden. Muss natürlich sagen, es werden voraussichtlich nicht alle Formel-E-Teams dabei sein. erwartet wird aber die Mehrheit der Teams. Also ich gehe von mindestens 7 Teams aus, die wir bei so einem Test nicht sehen würden, weil es halt hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Termin wurde noch nicht genannt, aber es ist abzusehen, dass voraussichtlich der Test im November, Anfang November möglicherweise stattfinden wird. Schauen wir mal, ob es zustande kommt und wer dabei sein wird. Vielleicht können wir da im Rahmen der Saisonvorschau ja auch hier etwas drüber berichten.
Bleiben wir thematisch in Spanien, nämlich einmal um eine Rennstrecke weiter, könnte man sagen. Die großen drei, Barcelona, Valencia und Madrid. Und wir reden über erstgenannten, nämlich Barcelona. Nämlich hier könnte die Formel E in der kommenden Saison möglicherweise fahren. Also ein zusätzliches Rennen auf dem Circuit de Barcelona Catalunya, möglicherweise dann im April. Und das wurde auch unter den Teamchefs in Tokio diskutiert. Tobi, man hat ja schon so ein bisschen gemunkelt, okay, Barcelona, die Strecke, die will natürlich, ich sag's mal, ihre Auslastung auch weiterhin behalten. Und da wäre so ein Formel-E-Rennen sicherlich auch nicht schlecht, wenn die Formel 1 dann woanders rumfahren wird, zumindest nicht dauerhaft jedes Jahr.
Genau, man hat ja jetzt einen großen Preis in Madrid und deshalb wird nicht mehr jedes Jahr in Barcelona gefahren. Die Formel 1 hat ja bekannt gegeben, ab der kommenden Saison sich bei den Kursen Barcelona und Spa-Francorchamps abzuwechseln. Man fängt 2027 dann aber mit der Strecke in Belgien an, sodass in Barcelona Platz für eine zusätzliche internationale Rennveranstaltung wäre auf der Strecke in Montmeló. Und da kommt die Formel E, denke ich mal, ganz gelegen mit ihren Gen 4 Autos, die ja auch auf der Suche nach neuen Strecken sind, die besser für dieses Fahrzeug geeignet sind. Leider kam die Idee wohl etwas spät, denn der Rennkalender ist schon präsentiert und auch vom Weltmotorsportrat genehmigt worden. Für eine nachträgliche Erweiterung des Rennkalenders wäre Einstimmigkeit unter den Teams in der Formel E notwendig. Und wie man hört, soll es diese Einstimmigkeit nicht geben. Also 2 Teams sollen wohl dagegen sein, ein zusätzliches Rennen in der einzigen längeren Pause, die die Rennserie im kommenden Jahr hat, Anfang April, durchzuführen. Von daher wurde diskutiert, das Thema wurde angesprochen, aber es sieht schlecht aus, dass wir nächstes Jahr einen Barcelona-E-Prix sehen werden.
Und im Teleskop blickt Tobi mal auf den Gen 4-Renner von Mahindra.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit Mahindra hat nun auch der 6. und damit letzte Gen 4-Hersteller der Formel E seinen Antrieb auf der Strecke getestet. Das Team veröffentlichte dazu in den sozialen Netzwerken Aufnahmen des Autos, wie es gerade Austests fuhr. Nur rund 8 Monate nach der Ankündigung, als Hersteller in der Formel E zu bleiben, hat der Antrieb damit seine ersten Meter zurückgelegt, beziehungsweise ob es die ersten Meter tatsächlich waren, wissen wir an der Stelle natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass Mahindra gezeigt hat, dass das Auto auch tatsächlich fährt. Dennoch, Luca, muss man sagen, es bleibt weiterhin ein Rückstand auf die anderen Hersteller, die sind ja Ende 2025 schon die ersten Tests gefahren, teilweise damals jedoch mit Hybridlösungen, also hatten noch nicht alle Teile des Herstellerantriebs an Bord, sondern auch ein Teil der Komponenten, die von Spark geliefert wurden. Aktuell sind es jetzt noch ziemlich genau 2 Monate, bis die Antriebe für die kommende Saison homologiert werden. Einen Monat später stehen dann die Vorsaison-Testfahrten in Madrid an, Luca. Bist du der Meinung, das reicht, um rund 6 Monate Rückstand, die Mahindra in der Entwicklung faktisch hat, noch aufzuholen?
Nein. Also 6 Monate Rückstand, das ist schon eine ganze Welt, keine Frage. Die holst du nicht so schnell auf. Also es würde mich sehr wundern. Ich meine, dann hätte man wirklich einen Bärendienst geleistet, um dort das Auto, beziehungsweise dann besser gesagt Antrieb, dann so auf die Beine zu stellen, dass man konkurrenzfähig ist, also dass man mitfahren kann. Ich hoffe mal, dass der Rückstand, zumindest aus sportlicher Sicht, nicht allzu groß wird, weil sonst wäre das für Mahindra, glaube ich, eine Saison, was man direkt auch abschreiben kann. Aber du hast gesagt, haben wir auch schon drüber geredet, wie es ja jetzt gekommen ist. Rund um Mahindra hat man sich selber dann auch eingefahren und damit muss man jetzt leben. Aber um den Rückstand aufzuholen, wird es wahrscheinlich in der Saison zu kommen, hoffe ich zumindest, obwohl man sagen muss, Mahindra war ja jetzt zumindest in den letzten Jahren immer so, dass sie ja erst in Europa so richtig aufgefahren haben, also vielleicht kommt es denen ja ganz entgegen, schon selber mit einem gewissen Rückstand in die Saison geht, aber wer weiß, ich bin für Überraschungen immer offen, wie siehst du es?
Ja, man hatte ja bei der Einführung der Gen 3 Antriebe ein ähnliches Problem, dass man nicht wirklich konkurrenzfähig war zu Beginn. Möglich ist es noch, den Rückstand zu verkürzen, den man hat. Ob man ihn jetzt wirklich aufholen kann, weiß ich nicht. Das heißt aber auch, dass das Team nicht wirklich eine Sommerpause hat, sondern die legen ja dann im Endeffekt nach London direkt los. Da kann keiner im Sommer Urlaub machen, sondern da muss geackert werden, um in den 2 Monaten, die man jetzt noch hat, bis zur Homologation der Antriebe, tatsächlich dann auch auf den Stand zu kommen, mit dem man nach ein bisschen Weiterentwicklung im Softwarebereich Ende des Jahres konkurrenzfähig ist. Und ja, wenn man sich mal anguckt, Ende des Jahres, wenn das erste Rennen starten wird, Mitte Dezember, da ist es mehr als ein Jahr her, dass die anderen Hersteller die ersten Meter gefahren sind. Bei Mahindra sind es noch nicht mal 5 Monate her und ich glaube, das beschreibt schon ziemlich das Dilemma, in dem man da steckt und ich fürchte auch, egal wie viel Energie, Ehrgeiz, Elan man da jetzt reinsteckt, um das Auto konkurrenzfähig zu machen bis zum Saisonstart, ich vermute, Mahindra wird eher im hinteren Teil des Feldes zu finden sein, zumindest zum Saisonbeginn von Saison 13.
Und zum Ende dieser Folge verweisen wir natürlich gerne auf Social Media. Wenn ihr bei eformel.de sowieso schon die neuesten Artikel durchstöbert, dann gibt's auch, wenn man runterscrollt, den Bereich Social Media. Dort findet ihr alle wichtigen Anspielstationen und Links, die ihr dann mit einem Follow oder einem Folgen oder einem Abonnieren auch in euren Social Media Feeds weiterhin auch im Blick habt. Und im Blick weiterhin haben, wird ihr sicherlich auch den Podcast, wenn ihr den schon abonniert habt, ist das alles kein Problem. Wenn nicht, macht das jetzt gerne, egal auch wo ihr seid, Spotify, Apple Podcast, da immer reinfolgen, genauso auch dort bewerten, nicht vergessen. Und wenn es euch am besten gefällt, gerne 5 Sterne und ein Feedback da lassen. Da freuen wir uns sehr drauf, dass eben auf allen Podcast-Plattformen, die der ePod ebenso bringt. Und vor allen Dingen verweise ich gerne auf das Archiv bei eformel.de, dort alle 400 Folgen und weitere natürlich immer wieder zum Anhören. Dann könnt ihr euch auch gerne Folge 1 anhören, was so vor fast 10 Jahren Thema bei der Formel E und weiteren Elektrorennserien über die Jahre Thema waren.
Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr Google-User seid, entweder auf eurem Mobilgerät oder auch auf eurem Rechner, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die neue Google-Funktion bevorzugte Quellen zu verwenden. Wählt da einfach eformel.de als bevorzugte Quelle aus und damit erhaltet ihr unsere Artikel in den Google-Suchergebnissen immer ganz weit oben. Einen Link zu dieser Funktion findet ihr unter jedem unserer aktuellen Artikel.
400 sind wir zum Glück noch nicht alt. So alt werden wir, glaube ich, auch nicht. Tobi, ich bedanke mich sehr herzlich wieder für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dieser XXL-Folge, kann man sagen. Interview, News und vor allen Dingen viel in Richtung neue Saison. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch und war mal wieder schön, eine News-Episode zu machen. Das hatten wir jetzt auch ja längere Zeit nicht.
Absolut. Und ich rede hier schon so ein bisschen rum, als wäre die Saison schon vorbei. Aber wir haben ja noch das ja dann doch sehr spannende Finale von London. Wann war ein Finale in London mal nicht spannend, ist die Frage. Dieses wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Wir melden uns dann nächste Woche wieder mit der Vorschau dann auf den London April. Es wird sehr heiß und es wird sehr spannend werden dann im Messezentrum. Tobi, ich bedanke mich für deine Zeit und wir melden uns beim nächsten Mal wieder hier im ePod.
Ciao.